Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen natürlich auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist und das sogar mit brandaktuellem Bezug, denn heute Mittag gab der Verein die vorzeitige Verlängerung des ursprünglich bis 2026 befristeten Vertrages mit Cheftrainer Marcel Rapp bekannt. Nach den kommunikativen Irritationen der vergangenen Tage einigermaßen überraschend, wie ich finde, und ein Fakt, der den Profis im Abstiegskampf auch die allerletzten Alibis nimmt, wenn sie denn da gewesen sein sollten. Spieler hört die Signale auf zum, mehr will ich da aus in alter sozialistischer Tradition nicht mehr beitragen. Darüber wollen wir schnacken. Mein Name ist Andreas Geidel und an meiner Seite sitzt heute der Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten, Matthias Herrmann. Moin Matze, schön, dass du da bist.
Moin Opa.
Matze, Vertragsverlängerung heute Mittag bis 2028. Ist das jetzt die letzte Patrone im Kampf um den Klassenerhalt, im fast aussichtslosen Kampf um den Klassenerhalt? Oder meinst du, dass das mit längerer Vorplanung erfolgt ist? Vom Zeitpunkt her kommt das aus verschiedenen Gründen etwas überraschend für mich.
Ich glaube, überrascht waren wir alle. Ich war auch überrascht, als plötzlich die ersten Andeutungen im Internet kamen, dass Holstein irgendwas heute bekannt geben wird. Die machen das ja immer so auf Social Media mit irgendwie so kleinen Filmchen und dann konnte man ja schon mal raten, als es dann durchsickerte, dass es Marcel Rapp ist, wo der Vertrag verlängert wurde. Da war wirklich erstmal so, dass man sich gefragt hat, warum jetzt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt komplett, sag ich mal, eine Idee war, die ganz spontan entstanden ist. Wohl aber vielleicht der Zeitpunkt, denn wie du ja sagtest, in den letzten Tagen war es immer mal wieder gewesen, dass dieses sehr harmonische Holstein-Bild doch so kleine Risse bekommen hatte.
Könnte man zumindest spekulieren, wenn man das die ganzen Wortlaute da nochmal nachverfolgt. Nach dem 0:3, dem ernüchternden 0:3 am vergangenen Samstag gegen Werder Bremen, hatte ja Marcel Rapp so sinngemäß gesagt, da hat sich ja schützend vor die Spieler gestellt und so sinngemäß gesagt, ja, man kann jetzt da nicht die Keule rausholen und man darf auch nicht übermäßig enttäuscht sein, wenn man sieht, wo die Spieler so herkommen und wie die Mannschaft zusammengestellt ist. Den Spielern, wo sie herkommen, meinte er natürlich so wie Phil Harris aus der 4. Liga oder Max Geschwul aus der 3. Liga. Dann kam am Montag ein bisschen paradere Poste, könnte man den Eindruck von Carsten Wehlmann, dem Sportchef der Störche. Der Kader hätte eine durchaus erstligareife Qualität, das habe man bewiesen in verschiedenen Spielen und das sei nicht die fehlende Qualität gewesen, die zu dem Resultat gegen Bremen geführt hat. Dann tags drauf wieder, wir ziehen alle an einem Strang und das ist alles missinterpretiert und was nicht alles, bla bla bla. Und nun heute der endgültige Knoten durchschlagen. Willst mal so formulieren, die Vertragsverlängerung ist schon etwas strange, ne?
Das ist auf jeden Fall strange und naja, wie du sagtest, das Bremen-Spiel war dann doch sehr ernüchternd gewesen und ich fand es dann auch relativ offen, was da teilweise gesagt wurde. Ich glaube, Marcel Rapp hatte auch so sinngemäß gesagt, er dachte, es sei die beste Aufstellung gegen Bremen gewesen. Im Nachhinein ist er nicht mehr ganz überzeugt davon. Also so ungefähr. Und auch dieses, dass erstmals die Qualität so ein bisschen in Frage gestellt wurde, beziehungsweise gesagt wurde, naja, man kann halt nur das leisten, was man mit solchen Spielern leisten kann. Das ist ungewohnt offen gewesen und dass dann danach dann wieder so, nein, das war nicht so gemeint und dementiert, also wie du das beschrieben hast. Und ja, dann heute quasi so der große Frieden, der dann verkündet wurde. Das kam schon alles sehr seltsam. Und wenn das jetzt wirklich so ist, wir wissen es nicht, wir stecken nicht drin. Kann sein, dass sie das schon vor einem halben Jahr als Termin eingestellt hatten. 2. April, Vertragsverlängerung Marcel Rapp bekannt geben, glaube ich nicht. Aber es wirkt irgendwie komplett seltsam. Und ich finde es auch, wenn es dann so ist, dass jetzt der große Frieden demonstriert werden muss, eigentlich überflüssig. Denn manchmal tut es ja auch gut zu sagen, naja, wir tun unser Bestes. Aber für das ganz große Ding reicht die Qualität nicht. Damit vertut man sich ja nichts. Und zu sagen, man hat es immer wieder bewiesen, dass man auch mal Erstliga-Qualität hat. Naja, so. Wir brauchen uns nur gestern Abend Bielefeld anschauen. Die haben genauso viele Bundesligisten in dieser Saison, zwar im Pokal, aber in dieser Saison besiegt wie Holstein Kiel. Man sagt ja nicht, die Spieler sind alle grottenschlecht und verdienen ihr Geld nicht. Die bemühen sich ja in 99% der Spiele. Aber ja, irgendwie reicht es dann halt nicht. Und was dann nicht reicht, kann entweder der Trainer sein oder alles die zusammen. Qualität oder ja, einfach alles zusammen plus eine dicke Portion fehlendes Spielglück. Aber das auf die gesamte Saison gesehen sehe ich eigentlich nicht. Und prinzipiell finde ich diesen Schritt gut, zu sagen, wir vertrauen weiter in unserem Trainer, wie du sagtest. Letzte Patrone klingt immer so, ja, martialisch. Aber das kann ja auch durchaus positiv sein, zu sagen, auch wenn das jetzt nicht der sportliche Erfolg ist, den sich einige Leute vielleicht erhofft hätten. Und ich glaube auch insgeheim hoffte man auch bei Holstein selbst, dass vielleicht doch der ein oder andere Sieg mehr rausspringt. Aber dennoch zu sagen, Marcel Rapp ist unser Mann. Und dass man nicht vergessen hat, was er in der Vergangenheit bei Holstein Kiel einfach geleistet hat.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja ungewöhnlich, dass die Laufzeit des neuen Vertrages bekannt gegeben wird. Carsten Wielmann übt sich da bei Spielern ja gerne, hüllt sich ja gerne in Schweigen. Warum auch immer. Das ist dann vielleicht ein weiteres Signal der Offenheit, der Transparenz, gerade in dieser Personalie. Wenn die Laufzeit des Vertrages von Marcel erfüllt wird, dann wäre er fast 7 Jahre hier tätig. Dann kann man ja schon mal sagen, das ist meine Ära, egal jetzt in welcher Liga. Das ist im Profifußball schon außerordentlich ungewöhnlich, gerade in der Tabellenkonstellation und Tabellensituation, und zeugt natürlich in der Tat von, es gleicht einem Vertrauensbeweis sondergleichen. Und Marcel Rapp hat natürlich auch gesagt, als er die Qualität nicht in Frage gestellt hat, aber zumindest eine Überlegung in diese Richtung angestellt hat, dass er mit der Entwicklung der Mannschaft und der einzelnen Spieler zufrieden ist und er sich ankreidet, dass da nicht mehr erfolgbar rausgekommen ist. Das ist ja auch ein ungewöhnlich ehrliches Statement in der Branche, das muss man auch mal klar sagen. Und ist ja eher, naja, sympathisch, weil es korrekt und authentisch ist. Ne? Viel mehr kann man vielleicht gar nicht rausholen, aber das zu benennen, ist auch in Ordnung. Und
deshalb verstehe ich auch dieses vermeintliche Zurückrudern nicht.
Nee.
Denn gerade so Ehrlichkeit und auch irgendwo diese Bodenständigkeit, die damit ja auch verbunden ist, das ist ja eigentlich so ein Markenzeichen von Holstein Kiel. Und ja, ich habe so ein bisschen in den letzten Tagen geisterte das immer wieder aufgrund verschiedener Sachen rum, wie lang welche Trainer wo sind, und dass Marcel Rapp ja jetzt auch seit dem Heidenheim-Spiel, im Endeffekt sind vor ihm bei Holstein Kiel ja nur noch 2 Trainer, die aus einer, sag ich mal, anderen Zeit stammen, Peter Ehlers und Helmut Johansen. Das sind einfach Trainer, da war man damals dann auch ein bisschen länger. Aber naja, Marcel, so auf Platz 3 und ja auch in der Bundesliga gibt es ja auch nur 2 Trainer, die länger im Amt sind als er. Das sind ja alles schon große Marken, und das dann aber gleichzeitig mit der derzeitigen Situation. Und bei vielen Vereinen, vielleicht da wirklich mal so Heidenheim ganz explizit ausgenommen, kommt das natürlich, dass irgendwann immer diese Frage kommt, soll man nicht vielleicht diesen Schritt gehen, den neuen Impuls zu setzen, indem man nochmal auf einen neuen Trainer im Abstiegskampf setzt. Da hat man sich jetzt klar dagegen entschieden. Ich weiß nicht, ob die Vertragsverlängerung vielleicht eine Ausstiegsklausel für den Sommer hat, dass der Verein dann noch ein bisschen mehr Geld bekommt, wenn Marcel dann, keine Ahnung, zum KSC wechselt. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist ein ziemlich deutliches Bekenntnis. Ich weiß bloß auch nicht, ob man den Spielern irgendein Alibi nehmen muss.
Es war ein bisschen provokant formuliert oder sowas, ne? Aber es könnte ja sein, dass der ein oder andere vielleicht sich, was die Einsatzzeiten anbelangt, ungerecht behandelt fühlt, oder wenn es denn intern Kritik gegeben hat, auch was, Mensch, der Trainer, was der sagt, oder die Kollegen vom Trainerstaff, was die so sagen irgendwo. Das ist übrigens, by the way, ob der Co-Trainer Bremser, Dirk Bremser und Alexander Hahn bleiben, das war in der Pressemitteilung, glaube ich, noch nicht inkludiert, irgendwie diese Nachricht, ne? Ergab sich aus dem Kontext vielleicht so ein bisschen irgendwo, aber explizit gesagt wurde es noch nicht. Ne?
Nein, und wir haben es auch noch nicht explizit gesagt. Nee.
Das wäre, weil irgendwann in der Aussage von Marcel Rapp stand ja drin, dass er mit seinem Team, das könnte man jetzt auf die Mannschaft, aber auch auf den Trainerstaff beziehen, gerne weiter zusammenarbeiten würde.
Ich glaube, wenn er von der Mannschaft spricht, würde er von den Jungs sprechen.
Ja, ja. Ja, genau, das stimmt, das in der Tat. Naja, ich sag mal so, das ist auch ein, egal ob das jetzt, da habe ich auch schon dran gedacht, da Vertragsverlängerung kann dann auch bei einem Wechsel oder bei einer Abwerbung eben Geld bringen für den Verein. Das ist man damit auf der etwas sicheren Seite. Andererseits hat Marcel Rapp ja auch immer wieder betont, wie wohl er sich hier fühlt. Nicht nur mit seiner Familie hier im Norden, sondern auch im Verein, wie hier gearbeitet wird. Vielleicht ist das nicht nur der Beginn einer Ära für Marcel Rapp, sondern auch Beginn einer neuen Zeitrechnung, was die Zusammenarbeit anbelangt und wirklich die Räder noch mehr ineinander greifen, als das vielleicht vorher schon der Fall gewesen ist.
Das bleibt natürlich auf jeden Fall abzuwarten, was ich auch irgendwie sehe, dass die Position von Marcel Rapp dadurch intern auch nochmal gestärkt wird.
Richtig.
Dass ganz klar gesagt wird und da müssen dann ja auch die Leute, die dann um ihn rum agieren, das mittragen. Wenn man sagt, das ist der Mensch, dem wir vertrauen, das ist der Trainer, dem wir vertrauen, dann muss man ab jetzt ja wirklich, nicht, dass es vorher nicht gewesen ist, aber dass jetzt nochmal mehr die Linien geschlossen und zum Zusammenhalt aufgerufen worden, wenn man sagt, es geht nur so weiter.
Sein Wort hat auf jeden Fall, müsste eigentlich noch mehr Gewicht haben künftig, als es bislang schon der Fall war. Und insofern ist natürlich auch eine Aussage interessant vom Dienstag beim Training, also von gestern, als er erzählte da so auf die Frage, ob das nicht ein bisschen naiv gewesen ist, wie der Kader im vergangenen Sommer zusammengestellt worden ist mit der mangelnden Bundesliga-Erfahrung und dann in so einem Haifischbecken wirklich weiter auf Entwicklung der Spieler und der Talente zu setzen. Also eine Mission Impossible, alle von dem großen Traum beseelt, dass so ein kleiner Club ohne Geld das doch schaffen kann mit seinem Weg, dem Kieler Weg, wie er immer beschrieben wird. Im Moment ist es ja, wie gesagt, sieht es ja eher nicht so aus, aber die Eingangsvoraussetzung, sagt er, spannender Kader für ihn, aber ist natürlich klar, Qualität hat halt auch Preis. Egal ob die Qualität individuell oder die Qualität der Mannschaft auf Strecke, das hat halt alles seinen Preis. Und er sagte, 20 Millionen, 15 Millionen mehr, dann hätte er sich das durchaus zugetraut, die Liga mit einigermaßen großer Sicherheit zu halten. Aber das sei eben in Kiel nicht der Fall. Damit ist er fein. Das ist ja einer seiner Lieblingssätze. Damit bin ich fein. Und das ist eben halt so, das ist eben der Holstein Kiel. Anders als beispielsweise HSV. Wenn die Erstliga-Comeback feiern sollten, jetzt im Frühjahr, dann stehen da neben dem Fernsehgeld nochmal so 70 bis 80 Millionen Euro in Aussicht, was sie in Personal investieren können durch Sponsorengelder, Mäzenatentum oder was auch immer. Das sind natürlich ganz andere Kalkulationen. Marcel scheint sich diesem Kieler Weg mit allen Konsequenzen verschrieben zu haben. Wir gehen jetzt einfach mal stumpf davon aus, dass er das wirklich gut findet. Und noch ist ja auch was möglich in Liga 1.
Ja, wobei ich, wenn ich ehrlich bin, natürlich rein rechnerisch ist es immer noch möglich. Aber die Chancen, wo man jetzt mal wirklich ja, ein Ausrufezeichen setzen kann, die werden natürlich weniger. Und ich denke mal, so nach den Siegen gegen Dortmund und gegen Augsburg hatte man mal so ein bisschen die Hoffnung, naja, jetzt geht's ins neue Jahr. Mal schauen, was da noch geht. Union Berlin, ein Auswärtssieg, der auch noch so mehr oder minder gegen einen direkten Konkurrenten war. Aber ansonsten kam da dann ja doch zu wenig. Vor allem, wenn man schaut, dass die Konkurrenz einfach jetzt auch nicht jedes Spiel gewinnt, aber doch immer mal wieder und das häufiger als Kiel, muss ich sagen, ich bin jemand, der vom Gefühl her nicht mehr an den Klassenhalt glaubt, auch wenn er rechnerisch noch möglich ist. Vielleicht bin ich da ja auch ein kleiner Zweckpessimist. Aber ja, es ist ja auch ganz gut zu wissen, dass man im Zweifelsfall für eine Liga drunter jetzt im nächsten Jahr schon ziemlich sicher mit dem Trainer planen kann. Auch wenn er natürlich so oder so noch Vertrag gehabt hätte. Der Vertrag wäre ja nicht im Sommer ausgelaufen. Aber einfach da diesen Weg mitzugehen und dann ist der Kieler Weg vielleicht auch irgendwo Rappos Weg inzwischen geworden. Und das gibt insgesamt natürlich eine, ja, nicht Planungssicherheit nicht, aber eine gewisse Ruhe im Verein, die, glaube ich, nicht negativ sein kann, wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht wieder runtergeht. Und ja, ob es jetzt naiv war zu glauben, dass man mit dem Kader irgendwie bestehen kann. Ich glaube, es waren einfach ein paar Stellschrauben zu viel oder zu wenig, die gedreht wurden. Andererseits, im Nachhinein ist man immer klüger und es gab ja auch eine Menge Experten, die vor der letzten Saison gesagt hatten, Holstein Kiel geht in die dritte Liga, stattdessen ging es in die Bundesliga. Vielleicht hat einen das auch ein bisschen geblendet, Wunder sind möglich und vielleicht…
Wo es am Tusche,
genau. Aber dass man dadurch dachte, Wunder sind in Kiel möglich und wenn ein Wunder möglich ist, vielleicht ist dann auch ein zweites möglich. Aber ja, ich glaube, man hat relativ schnell gesehen, dass selbst wenn der Kader sich weiterentwickelt, das tun andere Mannschaften ja auch durchaus und die haben im Winter auch nochmal nachgelegt. Und man hat ja dann doch gewisse Problemzonen bei Holstein ausgemacht, in denen man im Winter nachgebessert hat. Ja, warum die im Sommer nicht so aufgefallen sind?
Das ist die Kardinalfrage, die sich dann, wenn alles final entschieden ist, die wir natürlich dann mal im Detail nochmal auseinanderklabüstern müssen. Klar, haben wir schon mehrfach an dieser Stelle auch gesagt. Also der Angriff galt ja eigentlich im Sommer als große Problemzone. Dann wurde immer gesagt, wir können uns hier keinen leisten, der für 15 Tore garantierten Torjäger. Darum ging es ja gar nicht, ne? Das ging eigentlich eher, und das haben wir, wie gesagt, an dieser Stelle mehrfach betont. Es ging um den wirklich richtigen Ersatz für Tom Rothe und Philipp Sander als zwei wichtige Faktoren im Aufstiegsjahr. Und dann, wenn man aufsteigt, noch drei Ankerspieler, die natürlich in erster Linie hätten in der Defensive ihren Platz finden müssen. Das wurde jetzt so ein bisschen versäumt. Dann kommt Verletzungspech von vermeintlichen Eckpfeilern dazu. Das muss man auch ehrlichkeitshalber sagen. Und dann wird es natürlich schwierig, wirklich so eine unerfahrene Mannschaft zu entwickeln. Das sei mal alles als Entschuldigung ins Feld geführt irgendwo. Trotzdem, ich bleib dabei, also mit einer größeren Risikobereitschaft, was das Wirtschaftliche anbelangt, über die Millionensumme kann man sich dann gerne unterhalten oder kann man gerne diskutieren, wie hoch die hätte sein müssen. Mit einer etwas größeren Risikobereitschaft wäre in dieser Saison dann wirklich mehr möglich gewesen, bin ich fest von überzeugt, weil diese Saison ja der Abstiegskampf von Mannschaften besetzt wird, die so wenig Punkte eingefahren haben nach 27 Spieltagen, wie es bisher überhaupt in der Geschichte noch nicht gegeben hat, der ersten Liga.
Man braucht ja nur schauen, was man jetzt mit 5 Punkten, ja, mehr, wo man stehen würde. Und das ist genau das Problem. Es ist ja noch so viel möglich, nicht weil Holstein Kiel überperformt, sondern weil es dieses Jahr einfach einen kleinen Kreis an Mannschaften gibt, der, sag ich mal, irgendwo abgetrennt vom Rest der Tabelle, den Abstieg unter sich ausmacht und das auf einem Punktelevel, was eher niedrig ist. Ich weiß gar nicht, ob zum jetzigen Saisonzeitpunkt schon mal so viele Mannschaften so wenig Punkte auf sich vereint haben. Ich glaube fast nicht.
Habe ich jetzt auch nicht auf dem Zettel, aber man guckt ja immer mal wieder nach und die letzten 10 Jahre, die letzten 20 Jahre, also mir ist das auch nicht in Erinnerung, dass, genau wie du es eben beschrieben hast. Für die überregionale Restrepublik ist natürlich sowieso schon klar, was passiert, ne? Stefan Effenberg im Doppelpass am Sonntag, da habe ich ja schon gesagt, da mit Marco Rose, Trainerentlassung bei RB Leipzig in diesem Zusammenhang da, na, die haben ja nicht gegen Holstein Kiel verloren, sondern in Mönchengladbach. Das hat ja schon ein bisschen peinliche Züge. So eine Aussage mit aus Kieler Sicht oder auch eben Fachblattkicker, da Holstein fehlt dieses gewisse Niveau, deshalb steht der Aufsteiger nicht nur auf dem letzten Platz, er scheint auch am Ende zu sein. Das ist so der allgemeine Tenor, der aus der Restrepublik hier an die Förde spült. Kann man mit leben, muss man auch mit leben, ne?
Denke ich auf jeden Fall, aber dann muss man halt auch so ehrlich sein und natürlich, das sagt ja nicht, wenn man sagt, okay, wir haben uns mehr ausgerechnet und anscheinend ist die Qualität nicht so, wie wir sie uns erhofft haben. Ich will ja gar nicht sagen, die Qualität ist minderwertig oder irgendwas, aber dann einfach auch dazu stehen und nicht sagen, wir können mit diversen Vereinen auf einem Level von der Kaderqualität her
nicht
konkurrieren.
Auf Strecke eben, ne? Das ist immer das, genau. Immer nicht auf Strecke. Temporär, ja. Immer, ja. Klar, aber nicht auf Strecke.
Und das ist der Unterschied, glaube ich, bei vielen Fans. Die genießen diese Spiele, wo es dann mal reicht, wo man vielleicht auch den Gegner an einem Tag erwischt, wo er schlagbar ist. Beispiel Borussia Dortmund. Die wird man im Normalfall, auch wenn sie keine berauschende Saison spielen, als Holstein Kiel trotzdem nicht schlagen, sag ich mal.
Ja.
Und an dem Tag hat das aber gepasst. Das war dann mal wieder einer dieser Feiertage. Aber ansonsten, für mich war das Spiel in Heidenheim, wo ich ja live vor Ort war, irgendwie bezeichnend, dass es jetzt nicht der Kader, der im Bundesliga-Mittelfeld stehen wird dieses Jahr. Aber dennoch hatten die einfach viel mehr in bestimmten Bereichen, was man braucht, um diesen Bundesliga-Sieg auf seine Seite zu ziehen. Und wenn im Rest der Republik jetzt gesagt wird, Holstein Kiel ist am Ende, ja, ich glaube, da kann man sich in Kiel sagen, Punkt, Punkt, Punkt drauf.
So what?
So what? Ja, das ist schöner formuliert. So what? Wir sind Kiel, wir bleiben bei uns. Und dann einfach sagen, ja, dann reicht es nicht, aber wir machen weiter unseren Weg. Und von daher, es gibt natürlich auch Stimmen, das ist, denke ich, auch liegt in der Natur der Sache, dass, wenn es nicht läuft, Leute sagen, wie kann es sein, dass an diesem Trainer festgehalten wird und warum hat er eine Jobgarantie? Ja, jetzt nochmal mehr. Das ist doch kontraproduktiv für die Spieler. Ja, vielleicht ist das jetzt aber doch der Kieler Weg. Und wenn man den so weitergeht, muss man natürlich auch schauen, wie er sich dann auf lange Sicht auszahlt. Aber ich finde, das kann man auch gut finden.
Ja, es beinhaltet zumindest eine ausgewiesene Konsequenz. Das muss man sagen. Und auch inhaltlich eine Konsequenz, weil das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. 18 Niederlagen. Du hast es angesprochen, nur 4 Siege, genauso viel wie Bielefeld als Drittligist im DFB-Pokal. 67 Gegentore, 17 Punkte in allen tabellarisch relevanten Dingen. Bundesliga-Schlusslicht, das Knackpunktspiel in Heidenheim. Und doch ist Marcel Rapp im Grunde seiner Spielphilosophie treu geblieben. Das heißt, die feine Klinge im Fußball zu schwingen und nicht Abwehrbetonkultur pur auf den Platz zu bringen und rausballern und nachjagen, was das Zeug hält und dann irgendwie auf den lieben Gott vorne hoffen. Das ist ja, um das mal ganz grob zu skizzieren, das ist ja, gehört ja auch zum Kieler Weg dazu. Wohlwissend, dass vielleicht in manchen Situationen einfach gar nicht die Qualität für sowas vorhanden ist, für die Idee, für die Philosophie vom Fußball. Ne? Mhm. Aber er bleibt sich da auch treu. Ich finde das ja, finde ich ja irgendwie ganz gut, obwohl ich mir manchmal auch gewünscht habe, Mensch, macht da lieber hinten mal die Schotten dicht oder so, oder versucht das zumindest. Bei 67 Gegentoren könnte man ja auf die Idee kommen. Aber vielleicht ist der Kader auch gar nicht so zusammengestellt, dass der kann das vielleicht gar nicht, ne?
Das ist die Frage. Und interessanterweise, glaube ich, hat jeder nach der Winterpause es erstmal so wahrgenommen, dass die Abwehr stabiler wirkt.
Mhm.
Aber rein statistisch.
Nee, leider nicht.
Leider nicht. So gefühlte Wahrheit ein bisschen. Ja, ich finde es schwierig. Ich hatte auch, glaube ich, wie viele im Stadion gegen Werder Bremen diesen Moment, war es die 36. oder 37. Minute?
Mit den drei Auswechslungen, ne?
Mit den drei Auswechslungen. Das wirkte kurzzeitig so, dass man gedacht hat, oh, das könnte auch jetzt so eine Verzweiflungstat sein.
Mhm.
Aber so im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, ja, irgendwie musste man was machen. Und da bin ich dann auch wieder bei Marcel Rapp, wenn man sagt, es steht nirgendwo geschrieben, dass man erst zur Halbzeit auswechseln darf.
Mhm.
Zur Halbzeit wäre ein Dreierwechsel auch eine, sag ich mal, drastische Maßnahme gewesen, aber das wäre nichts gewesen, wo das irgendwie so ein bundesweites Presseecho
historische Bestmarke.
Ja, die Social Media Kacheln flogen einem ja um die Ohren. Aber an sich, ja, auch da, so what?
Ja. Du musst natürlich alles riskieren, alles machen, was geht oder so, was du in dem Moment ohne übertriebenen Aktionismus oder in übertriebenen Aktionismus zu verfallen, was du für richtig hältst. Und das sind eben Entscheidungen. Und ich konnte diesen Dreierwechsel auch sehr gut nachvollziehen, weil es waren Spieler da, die eine gelbe Karte gekriegt haben, die aber vor allem einfach überfordert schienen in dieser Situation.
Absolut.
Und das darf man ja nicht vergessen. 18 Niederlagen, die ganze Nummer, die ich da aufgezählt habe, eben, das macht ja auch was mit den Köpfen der Spieler. Da kann ja keiner erzählen, das geht so spurlos vorbei. Wir schauen nicht auf die Tabelle, alles blöb. Das ist natürlich Quatsch. Jeder weiß, dass er 24 Mal in 27 Spielen in Rückstand geraten. Jedes Mal, wenn es bei dir wieder einschlägt, denkst du, jetzt geht das schon wieder los. Ist doch völlig natürlich, dass man da jetzt ja nicht auf einmal mit Stolz geschwellter Brust durch die Gegend rennt, sondern dass der Kopf einknickt. Und das ist bei unerfahrenen Spielern und jüngeren Spielern ist das eben halt der Fall. Das muss man einkalkulieren und das war eine Reaktion darauf und deshalb, das konnte ich total nachvollziehen.
Und auch das ist wieder Marcel Rapps Weg irgendwo gewesen. Ich sage jetzt mal etwas übertrieben, der Jugend erstmal die Chance gegeben, festgestellt, nee, in diesem Spiel brauchen wir die alten Haudegen. Und natürlich kann ein Louis Holtby mit der Situation wahrscheinlich völlig anders umgehen als ein Lasse Rosenboom.
Beispielsweise. Mhm.
Und auch ein Timo Becker. Das sind natürlich dann Leute auf dem Feld, die wahrscheinlich wirklich sagen, ach, was habe ich in meiner Karriere schon erlebt? Natürlich wird auch die Niederlagenserie irgendwo nerven. Aber ich glaube, die können die Dinge einfach besser einordnen. Und es sind manchmal diese kleinen Sachen, wo sich dann andeutet, dass es doch halt irgendwas im Kopf passiert. die gelbe Karte für Lasse Rosenboom, dieses, er bekommt einen Offensivfoul gegen sich gepfiffen und knollt den Ball aber sowas von Richtung Westtribüne. Ja, das macht man nicht, wenn man insgesamt ganz gesettelt ist.
Naja, da bin ich voll bei dir. Was ein bisschen seltsam war, war diese unterirdische Zweikampfquote von 26% gegen Werder Bremen. Ne? Aber das sind natürlich auch immer statistische Werte, wo man vorsichtig sein muss. Also 26% lügen nicht, ne? Also generell sagt man ja so, über 50 dürfen es gerne sein, wenn man wirklich auf Augenhöhe sich bewegt. Aber jetzt wird jeder Zweikampf anders bewertet und wollen wir jetzt auch nicht übertrieben negativ darstellen, aber 26%.
Außerdem hatten wir schon genug Spiele, wo die Statistiken deutlich für Holstein-Kiel gesprochen haben, sie aber trotzdem verloren hatten. Und auch da Marcel Rapp dann gesagt hat, naja, Statistiken.
Ja, zu Recht, natürlich zu Recht. Manchmal treffen sie mehr zu, manchmal weniger, aber 26% ist schon.
Könnte ein Ansatzpunkt sein, warum es nicht geklappt hat.
Relativ schlecht, echt. Das muss man schon klar sagen. Ich habe es angesprochen da, die Kritik oder die Einordnung auf überregionaler Ebene bietet natürlich auch eine Chance irgendwo, weil keiner setzt mehr einen Pfifferling auf Holstein. Ist ja sehr nachvollziehbar. Selbst du hast irgendwie zweifelt, ob da noch so ein Wunder gelingen kann. Wer hat sie nicht? Ne? Kann natürlich auch der große mentale Befreiungsschlag sein. Ne? Komm, jetzt geht's raus und spielt Fußball, ne? Wie einst der Kaiser so ähnlich gesagt hat. Ne?
Es könnte natürlich sein, dass sich dadurch auch nochmal eine gewisse Verkrampfung irgendwo löst. Und wenn die meisten davon ausgehen, dass es wieder runtergeht, dann kann man ja halt wirklich sagen, ja gut, Punkt, 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 egal. Machen wir einfach. Muss kein Nachteil sein. Denn im schlimmsten Falle haben die Leute recht gehabt, ja, schön für sie, können sich alle auf die Schulter klopfen. Und im besten Falle kann man sagen, Edge Badge, haben wir es euch gezeigt.
Ja, ja, das wäre ein, die Nummer jetzt noch zu drehen, zumindest auf dem Relegationsplatz zu drehen, wäre wirklich vergleichbar mit dem Champions League Qualifikation von anderen Clubs.
Ich glaube, es haben ja schon ein paar Leute versucht, dich da in ein zweites Tattoo reinzuquatschen.
Ja. Du gehörst ja auch dazu. Also das können wir mal gleich vergessen. Dazu wird es nicht kommen, auf gar keinen Fall. Wozu es natürlich kommen könnte, sollte, müsste, wenn es noch was gehen soll, wäre natürlich ein Überraschungscoup bei der Überraschungsmannschaft am Samstag, sprich bei Mainz 05, Samstag 15.30 Uhr. Bei allem unerschütterlichen Lokalpatriotismus jetzt gegen Robin Zentner und Jae-Sung Lee, unsere ehemaligen Kieler Helden hier. Glaubst du, dass es beim Tabellenvierten, beim Champions League-Anwärter, dass da was gehen könnte?
Wunder gibt es immer wieder, um jetzt mal richtig eine Phrase und
hier klötert das Phrasenschwein echt.
Es wird natürlich schwer, zudem glaube ich, dass mein Spiel in der Hinrunde, glaube ich, der schlechteste Auftritt von Holstein Kiel war, wenn man jetzt mal die ersten 30 Bayern-Minuten abzieht. Aber das war dann halt auch der FC Bayern. Aber was Mainz 05 damals im Holstein-Stadion gespielt hat, war einfach durchweg gut. Das muss man anerkennen. Ist, glaube ich, für alle Experten die Überraschungsmannschaft der Saison. Was soll da drin sein, fragt man sich. Aber wer weiß. Also auch da kannst du natürlich keine Statistik jetzt hervorholen, die einem große Hoffnung macht, aber das ist ja das Schöne, dass manchmal halt dann doch irgendwelche Sachen passieren, die so statistisch nicht vorgesehen sind.
Genau.
Also mehr kann ich da jetzt auch nicht rauszaubern, was Hoffnung machen könnte.
Nee, da bin ich ja voll bei dir. Das ist ja, wahrscheinlich gäbe es auch noch irgendwas, wo man noch irgendwas rauszütteln könnte, aber ne, das hilft ja faktisch überhaupt nicht weiter. Und Mainz war in der Tat hier nach Bayern, nehmen wir Bayern mal komplett raus, die waren ja noch dominanter als Bayer Leverkusen, die haben ja noch feineren Fußball hier gespielt beim 3:0 Erfolg. Das war schon, also ich fand, das war nach Bayern die stärkste Mannschaft, die hier aufgeschlagen ist. Nun haben sie auch nicht immer jedes Spiel so eine Topform und im eigenen Stadion wird es vielleicht dann auch manchmal noch etwas komplizierter, weil die Zuschauer etwas mehr erwarten. Darin liegt vielleicht ein kleiner Funke Hoffnung begründet, dass man dann aus dieser etwas tieferen Stellung, wäre so mein Ratschlag irgendwie, vielleicht zu Kontern kommt. Auf jeden Fall muss man sich darauf einstellen und das ist unweigerlich. In Mainz tut's weh. Da wird Zweikampfführung groß geschrieben und da kommt man mit 26% gewonnener Zweikämpfe über die gesamte Spieldistanz, wird man keinen Blumentopf ernten.
Nein, da kann ich nichts gegen sagen. Man wollte es ja gerade so ein Szenario aufbauen, dass der Druck quasi bei Mainz liegt, dass wir einen Champions League Platz verteidigen müssen, wohingegen Holstein Kiel ja jetzt völlig befreit.
Ist ja schon abgestiegen,
können völlig befreit aufspielen. Ja, sind wir uns beide einig, dass die Chancen rapide steigen gerade.
Ja, ja. wir gehen noch mit einem ganz anderen Gefühl jetzt in Samstag rein, echt. Also das ist auch gar keine Frage. Ne?
Ich glaube, wir sollten noch mal was schreiben, was denn so an die Kabinentür
hängt wird. Genau. Vielleicht so ganz ungewöhnlich, setzt Mainz die Narrenkappe auf, auch wenn die Narreteizeit schon vorbei ist oder sowas. Ne? Das wäre wahrscheinlich besonders einfallsreich.
Ja, vielleicht ist es aber jetzt Fastenzeit. Nach der Richtig. Karnevalszeit kommt ja die Fastenzeit und ja, Punktefasten in Mainz.
Haben sie ja schon in Dortmund bewiesen, Mainz, wo sie ja verloren haben. Bitte.
Eben, ja. Sie starten jetzt eine Serie.
Ja, genau, genau. Wollen wir nicht hoffen aus Mainzer Sicht irgendwie, da sind wir ja Sportsleute durch und durch. Vielleicht jetzt am Samstag ein kleines Mitgefühl mit den armseligen Nordlichtern, die als Bettelmaus auch punktemäßig am Tabellenende stehen und natürlich jeden Zähler Henning brauchen. Schluss mit lustig. Am Sonntag geht's wieder zur Wahrheit auf dem Rasen. Vielleicht der nächste Step auf der Abschiedstour durch Liga 1. Oder vielleicht gelingt doch der Paukenschlag. Naja, wir halten ja immer noch ein bisschen, naja, egal. Wie auch immer, die Kieler Nachrichten sind für euch wie immer am Ball mit Live-Ticker, Spielbericht, Einzelbenotung, Nachspielzeit-Kommentar, Stimmen und Nachträger, das ganze Package. Und dir, Matze, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und euch da draußen schöne Tage. Bleibt gesund und denkt bitte, egal ob Fußballfrust oder Fußballlust, stets daran, immer schön tranquilo bleiben. In diesem Sinne, ciao, ciao, bis zum nächsten Mittwoch.
Tschüss.